Rainer, lies mal vor.
Kapitel 5.
Ist der grüne Bogenschütze der Mörder Kriegers?
Geheimnisvoller Mord folgt einem Streit mit dem Besitzer des Geisterschlosses.
Wer ist der grüne Bogenschütze von Gar Castle?
In welcher Beziehung steht er zu der Ermordung Charles Kriegers, des früheren Gefängniswärters von Pentonville?
Das sind die Fragen, die Scotland Yard zu beantworten versucht.
Krieger wurde gestern in seinem Garten von einem Berichterstatter des Globe aufgefunden, nachdem er eine heftige Auseinandersetzung mit Abel Bellamy hatte, dem Chicagoer Millionär, in dessen Schloss der grüne Bogenschütze umgeht. Krieger wurde von einem grünen Pfeil getötet, wie sie vor 600 Jahren in Gebrauch waren.
Abel Bellamy legte die Zeitung nieder und schaute über den Tisch zu seinem Sekretär.
»Wie viel von all diesen Nachrichten auf Ihr Konto kommen, weiß ich nicht«, brummte er. »Irgendjemand muss den Zeitungsberichterstattern von diesem verrückten Geist erzählt haben. Nun hören Sie einmal zu, Salvini. All dieses verfluchte Geschwätz von Gespenstern macht mir gar nichts aus. Haben Sie mich verstanden? Aber wenn dieses verrückte Affentheater mich nervös machen sollte, und wenn Sie denken, dass Sie sich dadurch in Gar unentbehrlich machen, so will ich Ihnen etwas anderes sagen. Ich werde den Schwindel einfach zerschmettern, ohne im Mindesten Scotland Yard zu fragen. Glauben Sie mir.«
Er ging zum Fenster und starrte wütend auf die Straße. Dann drehte er sich plötzlich um.
»Savini, ich will Ihnen etwas sagen. Sie haben eine gute Stellung. Sehen Sie zu, dass Sie sie nicht verlieren. Sie sind der einzige Sekretär, den ich jemals angestellt habe. Sie sind allglatt und verstehen zu lügen, aber Sie passen mir gerade. Ich habe Sie aus dem Rinnstein aufgelesen. Vergessen Sie das nicht. Ich weiß, dass Sie ein Schuft sind. Sie sind nie etwas anderes als ein Verbrecher gewesen. Aber ich habe Sie angestellt, weil Sie ein Kerl sind, den ich gebrauchen kann. Ich habe Sie ganz und gar durchschaut. Haben Sie das gehört? Sie waren damals mit einer Bande von Falschspielern zusammen, als ich Sie auflas. Die Polizei wartete nur auf eine Gelegenheit, Sie ins Gefängnis zu stecken. So habe ich alles über Sie erfahren. Als der Detektiv gestern Abend kam, um mich über Krieger auszufragen, war eine seiner ersten Fragen an mich, ob ich wüsste, was für eine Art von Sekretär ich mir da angeschafft hätte. Wussten Sie das?
Auf Salvinis Gesicht konnte man die Antwort deutlich lesen. Die mattgelbe Farbe war einer aschgrauen Blässe gewichen.
»Ich hörte nicht zum ersten Mal von Ihnen«,
fuhr der Alte erbarmungslos fort.
»Es ist schon länger als ein Jahr her, als der Polizeichef oder Polizeiinspektor oder wie immer man solche Menschen nennt, mich wegen einer Krawattennadel aufsuchte, die ein Hotelangestellter gestohlen hatte. Ich lud ihn zum Essen ein. Mit der Polizei habe ich mich immer gut vertragen. Das lohnt sich. Und während wir speisten, hat er mir alles von Ihnen erzählt, so dass ich Ihre Vergangenheit genau kenne. Vermutlich glaubten Sie, dass Sie Ihre Sucht, leicht Geld zu verdienen, befriedigen könnten, als ich Sie anstellte. Aber darin haben Sie sich geirrt. Mir gegenüber sind Sie immer ehrlich gewesen. Und das hatte auch seinen guten Grund. Ich hatte Sie kaum eine Woche engagiert, als die Falschspielerbande, der Sie angehörten, aufgegriffen wurde. Und Sie waren zufrieden, dass Sie nun eine Zuflucht bei mir gefunden hatten.«
Er ging langsam auf seinen Sekretär zu und hakte seine dicken Finger in den Westenausschnitt Salvinis ein.
»Das Geschwätz von dem grünen Bogenschützen wird sehr bald sein Ende finden«,
sagte er bedeutungsvoll.
»Und das wäre auch besser. Ich schieße rücksichtslos auf alles Grüne. Und ich brauche dem Leichenbeschauer nicht zu erklären, wie sich der Unglücksfall zutrug. In den Zeitungen konnten Sie lesen, dass schon einmal ein grüner Bogenschütze eines schnellen Todes starb. Es ist leicht möglich, dass sich das wiederholt.«
Bellamy packte seinen Sekretär fester und ohne sichtliche Anstrengung schüttelte er den hilflosen jungen Menschen hin und her.
»Sie wissen, dass ich ein Raufbold bin, aber Sie denken, ich bin leicht zu durchschauen. Sie irren sich. Aber alle ihre Schliche durchschaue ich und bin ihnen über.«
Plötzlich streckte er seinen Arm aus und Salvini taumelte rückwärts.
»Den Wagen um 5 Uhr.«
Mit einer Seitwärtsbewegung des Kopfes entließ Bellamy seinen Sekretär für den Tag. Salvini ging auf sein Zimmer und kam geistig und körperlich allmählich wieder zu sich. Er war verstört und erholte sich nur allmählich von seiner Furcht. Er stützte die Arme auf den Schreibtisch und schaute nachdenklich auf sein braunes Gesicht im Spiegel. Er hatte nur die Wahrheit gesprochen, als er die ganze Verantwortung für die Geschichte des grünen Bogenschützen den Zeitungen zuschob. Er hatte viele gute Gründe, um das Neuauftauchen dieser sonderbaren Erscheinung nicht in die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Der alte Bellamy wusste also alles. Diese Entdeckung erschreckte ihn zuerst, aber nun war sie ein Trost für ihn. Er hatte schon in Schrecken und Sorge gelebt, dass eines guten Tages sein Vorleben entdeckt werden könnte. Aber warum er das fürchtete, ahnte selbst Abel Bellamy nicht. Die sanften braunen Augen, die ihm aus dem Spiegel entgegenschauten, lächelten. Abel Bellamy vermutete es nicht. Er schaute auf seine Uhr. Es war 9:15 und der ganze Tag bis 5 gehörte ihm. All die Entschuldigungen, die er sich zurechtgelegt hatte, um auszugehen, brauchte er nun nicht. Wenn man Bellamy dienen wollte, musste man ihn absolut allein lassen, wenn er keine Gesellschaft wünschte. Und es gab Tage, an denen er den Alten von morgens bis abends nicht sah. An anderen Tagen wiederum waren alle Stunden ausgefüllt mit Korrespondenz, denn Bellamy ließ die Beantwortung von Briefen zusammenkommen. Ein Mietauto brachte ihn vor das Portal eines großen Häuserblocks in Maida Vale. Er ließ sich auch nicht von dem Liftboy hinauffahren, sondern ging zu Fuß die Treppe in die Höhe, zog einen Schlüssel aus seiner Tasche und öffnete Numero 12. Bei dem Geräusch des Aufschließens trat eine Frau mit einer Zigarette im Mund in den Gang hinaus, um sich nach dem Besucher umzusehen.
»Oh, du bist es«,
sagte sie gleichgültig, als sie die Tür hinter sich schloss und seinen Hut an den Garderobenständer hing.
»Wer sollte denn sonst kommen?«, fragte er. »Ich habe das Mädchen ausgeschickt, um Eier zu holen«, antwortete sie, als er ihr in das kleine, gut möblierte Wohnzimmer folgte. »Wo warst du gestern? Ich dachte, du würdest zum Abendbrot kommen.«
Sie hatte sich auf die Ecke des Tisches gesetzt und wippte mit den Füßen. Sie war von hübscher Gestalt, aber etwas unordentlich in ihrer Kleidung. Dichte blonde Haare umrahmten ihr Gesicht mit den schönen, dunklen Augen. Die Puderschicht schien ein wenig unnötig, aber sie gab ihm die Erklärung.
»Sieh mich nicht an«, sagte sie, als er sie neugierig und eingehend betrachtete. »Ich war zum Tanzen aus bis 3 Uhr und habe noch nicht gebadet. Heute Morgen bekam ich einen Brief von Jerry«,
fügte sie plötzlich hinzu und lachte über das erstaunte Gesicht, das er machte. Sie sprang vom Tisch und holte einen blauen Briefumschlag vom Kamin.
»Ich will es gar nicht sehen. Ich hasse die Berührung von Dingen, die aus dem Gefängnis kommen.« »Du kannst von Glück sagen, dass du selbst nicht dort bist, mein Junge«,
sagte sie und steckte sich eine frische Zigarette mit dem Stummel an, den sie eben zu Ende geraucht hatte.
»Jerry wird in 6 Monaten aus dem Gefängnis kommen. Er möchte gerne wissen, was du für ihn tun wirst. Du bist ja jetzt ein Millionär, Julius.«
»Sei doch nicht verrückt«, sagte er rau.
»Bellamy ist es wenigstens. Und du kannst doch Verschiedenes erben.«
»Sicher gibt es dort viel zu erben.« Er steckte die Hände in die Hosentaschen, schlenderte zum Fenster und stellte sich so, dass sein Gesicht im Schatten war.
»Eine 500.000 gibt es für unseren Gar.« »Meinst du Dollars oder Pfund?«,
fragte sie ohne große Begeisterung.
»Pfund.« Sie lachte leise. »Der arme Bellamy würde sehr besorgt sein, wenn er wüsste.«
»Er weiß. Er ist von Adam unterrichtet.« Sie schaute ihn erstaunt an.
»Dass du?«
Er nickte. »Dass ich viel auf dem Kerbholz habe. Er sagte mir heute Morgen, dass ich ein Verbrecher wäre.«
»Was ist das eigentlich für eine Geschichte mit dem grünen Bogenschützen?« fragte sie und erhob sich, um die Tür zu schließen, als sie hörte, dass das Mädchen zurückkam. »Ich habe heute Morgen die Sache in der Zeitung gelesen.« Er antwortete nicht gleich.
»Ich habe nichts bemerkt«, sagte er dann. »Einer von den Dienstboten glaubt, ihn gesehen zu haben, und der Alte hat mir gesagt, dass jemand seine Tür während der Nacht geöffnet hätte.«
»Das warst du natürlich.«
Aber zu ihrem größten Erstaunen schüttelte er den Kopf. »Es liegt doch gar kein Grund vor für solche nächtlichen Streifzüge. Ich kenne jeden Teil des Schlosses genau, und der Geldschrank ist ein Ding, das ich nicht alleine übernehmen kann. Dazu gehört ein Sachverständiger.« Er legte die Stirn in nachdenkliche Falten. »Ich möchte dir sagen, was ich darüber denke. Unsere alte Gesellschaft löst sich auf. Jerry ist im Gefängnis, ebenso Ben. Walters ist nach dem Festland hinüber. Nur du und ich sind übrig geblieben. Die Sache ist erledigt, und wir wollen sie auch erledigt sein lassen. Was haben wir beide denn auch schon groß daran verdient? Ein paar Pfund die Woche mit harter Arbeit. Davon kann man nichts zurücklegen, wenn wir all die Unkosten abziehen. Die Sache war zu klein angelegt. Und die dummen Leute, die man neppen kann, werden selten. Aber hier können wir eine 500.000 bekommen, wenn wir uns dranhalten. Ich kann dir nur versichern, ich bin schon halb entschlossen, selbst einen Mord zu riskieren, um das Geld zu bekommen.« Er legte den Arm um sie und küsste sie, aber ihr Argwohn war schnell erwacht.
»Worin besteht denn dein großer Plan?« »Ich traue dir nicht, Julius, wenn du zärtlich wärst. Soll ich etwa hingehen und den Geldschrank aufbrechen oder so etwas Ähnliches?«
Er sah ihr gerade in die Augen. »Ich weiß einen Ort, Sao Paulo, wo ein Mann wie ein Fürst leben kann, wenn er die Zinsen von $100.000 zu verzehren hat. Das ist so ungefähr die Summe, die mir der alte Teufel zahlen wird. Vielleicht auch mehr. Gar Castle birgt ein Geheimnis, Fay. Es mag auch sein, dass es 100.000 Pfund wert ist, und wenn es hart auf hart kommt, so habe ich eine Flasche unsichtbare Tinte, und die ist mindestens 20.000 wert.« Julius liebte es, sich geheimnisvoll auszudrücken, und freute sich, als er die Verwunderung auf dem Gesicht seiner Frau las.